Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab. Emigranten. Das heißt doch Auswanderer. Aber wir wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluss wählend ein anderes Land. Wanderten wir doch auch nicht ein, in ein Land dort zu bleiben, womöglich für immer. Sondern wir flohen.
Vertriebene sind wir, Verbannte. Und kein Heim, ein Exil soll das Land sein, das uns da aufnahm. Unruhig sitzen wir so, möglichst nahe den Grenzen, wartend des Tags der Rückkehr, jede kleinste Veränderung jenseits der Grenze beobachtend, jeden Ankömmling eifrig befragend, nichts vergessend und nichts aufgebend und auch verzeihend nichts, was geschah, nichts verzeihend. Ach, die Stille der Stunde täuscht uns nicht.
Wir hören die Schreie aus ihren Lagern bis hierher. Sind wir doch selber, fast wie Gerüchte von Untaten, die da entkamen über die Grenzen. Jeder von uns, der mit zerrissenen Schuhen durch die Menge geht, zeugt von der Schande, die jetzt unser Land befleckt. Aber keiner von uns wird hier bleiben. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Bertolt Brecht über die Bezeichnung Emigranten aus dem Jahr 1937. Heute betrachten wir einen weiteren wichtigen Teil unserer Geschichte.
Eine besondere Herausforderung, weil es so aktuell ist.
Ja, wir sprechen heute über Emigration oder, um mit Brecht zu gehen, besser gesagt Exil.
Oder Flucht.
Das trifft Thereses Fall auch sehr gut.
Ja, das sind alles nun unterschiedliche Akzente, die das gleiche Phänomen beschreiben. Und sie alle lassen sich in Therese Gieses Biografie finden. Lass uns am besten an der Stelle in die Geschichte einsteigen, als diese Erfahrung für Therese Giese beginnt.
Mit einem Koffer flieht sie aus München.
In die Schweiz.
Nach Arosa. Dorthin ist auch Erika Mann mit dem Auto aufgebrochen. Sie wird Therese an der Grenze empfangen.
Am 13. März 1933 verlassen beide München. Vor einer Woche hatte Therese noch ihren 35. Geburtstag gefeiert. Am 15. März trifft Therese Giese in Arosa ein.
Der Komponist und Pfeffermühlenkollege Magnus Henning hilft Therese Giese. Von ihren KollegInnen an den Kammerspielen verabschiedet sie sich nicht.
Sie verließ eine Probe und kam nicht wieder. Den Hintergrund hatten wir in der ersten Folge ja schon kurz erwähnt. Therese Giese war es gewohnt, sich in ihren Wertungen nicht zurückzuhalten. So soll sie sich in einem Gespräch mit anderen SchauspielerInnen der Kammerspiele über Hitler lustig gemacht haben, was von jemandem denunziert wurde. Eine andere Person aus dem Ensemble warnte sie aber.
Therese Giese soll gesagt haben, Hitler sei ein Spinnerter, uhu. Und dazu habe sie wohl auch noch folgenden Witz erzählt. Vater und Sohn sitzen beim Essen. Da fragt der Sohn,
Vater, wer hat denn den Reichstag angezündet?
Der Vater antwortet,
Es, mein Junge.
Therese Giese lässt ihre Mutter, Schwester Irma und ihre Hundedame Daisy zurück. Ihr Bruder Max wird in der Folgezeit verhaftet, vermutlich auch als Druckmittel, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Noch 1934 soll der damalige Münchner Oberbürgermeister und NSDAP-Mitglied Karl Fiehler versucht haben, Therese Giese nach München zurückzuholen, doch sie blieb bei ihrer Entscheidung.
Es folgen 16 Jahre der Flucht bzw. des Exils. In dieser Zeit werden ihre Mutter, ihr Bruder Max und zuletzt auch ihre Schwester Irma sterben. Aus Thereses Familie hat allein Bruder Siegfried den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg überlebt. Die Mutter starb 1934 in Fürstenfeldbruck bei München. Therese Giese sagte darüber, sie sei aus Liebe ganz froh, denn sie hätte sonst noch viel erleiden müssen. Schwester Irma schaffte es 1939 noch rechtzeitig vor Kriegsausbruch zu Therese nach Zürich, verstarb aber Anfang 1945, kurz vor Ende des Krieges. Bruder Max wurde verhaftet, enteignet und gequält. Er floh nach Brasilien und versuchte, sich in Sao Paulo ein neues Leben aufzubauen. Auch er erlebte das Kriegsende nicht. Sein Leben endete 1939 in Sao Paulo.
Was ist ihm denn genau passiert? Woran ist er gestorben? Konntest du da mehr herausfinden?
Leider nein.
Konkrete Informationen sind nicht zu finden. Wie sein Leidensweg genau aussah, darüber wissen wir nichts.
So begann also das Schweizer Kapitel für Therese Giese, Erika Mann und noch viele andere Kulturschaffende, die Deutschland verlassen wollten, beziehungsweise in den allermeisten Fällen mussten. Unter SchriftstellerInnen und KünstlerInnen gab es aber auch nicht wenige, die nicht dringend gefährdet waren, aber in diesem Land nicht mehr leben wollten. Heinrich Mann beschreibt das so.
Lieber gleichgeschaltet als ausgeschaltet. Damit kann ein Bankier zur Not noch durchkommen, ein Schriftsteller nicht.
Ein beispielloser Flüchtlingsstrom brach auf ins europäische und amerikanische Exil. Nicht wenige visierten die Schweiz an.
Gerade für SchauspielerInnen dürfte verlockend gewesen sein, dass es dort die Hoffnung gab, in ihrer Muttersprache wieder auf der Bühne stehen zu können.
Der Dramaturg und Regisseur Urs Bircher schreibt über die Schweiz dieser Jahre.
In Basel, Bern, Zürich und andernorts sprossen zwischen 1933 und 1945 politische Kabarets wie Pilze aus dem Boden. Doch wie Pilze blieben sie kurzlebig und ihre Wirkung war lokal beschränkt. Nur zwei, die Pfeffermühle und das Cornichon, erlangten nationale, ja internationale Bedeutung. Sie wurden moralisch und künstlerisch zum Vorbild für eine ganze Kabarettistengeneration, zu Leuchtzeichen einer Zeit, die in finstere Barbarei versank. Zusammen mit dem Schauspielhaus machten sie Zürich für 12 Jahre zur Theaterhauptstadt Europas.
Doch war diese Existenz alles andere als einfach. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass man sich sofort in 100%iger Sicherheit, Freiheit und Unabhängigkeit wiederfand, sobald man die Grenzen überquert hatte. Deutsche Auslandsvertretungen waren angewiesen, die EmigrantInnen in den jeweiligen Ländern sehr genau zu beobachten. Vor allem auch die politischen EmigrantInnen und ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Sie, soweit es nur ging, rechtlich einzuschränken. Auch in den Zielländern war es nicht gerade so, dass man die Ankömmlinge bedingungslos mit offenen Armen empfangen hätte. Häufig glich der Zustand eher einer Duldung und keinem wirklichen Willkommen heißen. Begleitet von Misstrauen und Ablehnung, bestenfalls Gleichgültigkeit.
Viel zu wenige nahmen die mahnenden Geflüchteten ernst. Die schweigende Mehrheit unterschätzte Hitler und seine Partei.
Politischer Aktivismus war den EmigrantInnen in Zürich verboten. Man lief Gefahr, ausgewiesen zu werden. In Frankreich wurde nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs EmigrantInnen aus Deutschland verhaftet und in Lager gesteckt. Am aussichtsreichsten war eine Flucht nach England oder in die USA. Doch diese Länder waren nicht leicht zu erreichen. Aus all diesen Gründen waren die englischen Pässe, die Therese und Erika durch ihre Ehen mit den homosexuellen Dichtern erworben hatten, eine riesige Hilfe.
Ein Werkzeug, das ihnen ermöglichte, ihren Kampf gegen den Nationalsozialismus mit ihren Mitteln durch ihre Kunst weiterzuführen.
Dennoch haben die beiden diese Zeit wohl auch positiv in Erinnerung behalten. Erika Mann schrieb später darüber,
bei allen Fairnessen und der ganzen Angespanntheit unserer Existenz waren wir glücklich, weil jung, wahrhaftig glaubten wir an das Gute.
Warte, irgendwo habe ich noch so eine Aussage, die das Lebensgefühl so gut beschreibt. Guck mal, ob du sie finden kannst.
Ah, ich glaube, du meinst die hier. Das ist heute gar nicht zu verstehen, was wir uns bedeutet haben in der Emigration. Jeder war für sich, aber keiner war allein.
Wir haben uns lange überlegt, mit wem wir über diese Folge sprechen sollen. Dieses Thema ist so komplex und vielschichtig, dass man es niemals in so kurzer Zeit fassen könnte. Und es gibt so viele Menschen, die in diesem Moment vor Krieg, Diktatur, Armut oder Unterdrückung fliehen müssen.
Dennoch haben wir uns dazu entschieden, an dieser Stelle die Erfahrungen von Oleksandr Kowal und seiner Frau Alona Konowaltschuk aus der Ukraine einzubauen. Oleksandr, genannt Alex, arbeitete vor dem Kriegsausbruch am 24. Februar dieses Jahres als Schauspieler an Theatern in Kiew und Odessa. Seine Frau Alona spielte am Theater in Odessa und stand für ukrainische Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Die beiden sind gerade dabei, sich hier in Deutschland in Hamburg eine neue Existenz aufzubauen.
Die beiden haben die Ukraine nicht leichtfertig verlassen. Alex hat gezweifelt, er hatte den Impuls, in seiner Heimat zu bleiben und zu helfen. Doch die gesundheitlichen Probleme seiner Frau überzeugten ihn, dass es die richtige Entscheidung ist, zu gehen und sich in Sicherheit zu bringen.
From the first day of the war, I was allowed to cross the border. But at the same time, I felt like I have to stay in country as long as possible. I thought I have a special aim and my help is needed for somebody. And then I faced the reality. Suddenly my wife got sick We still don't know what it is for some reasons. The only way we can cope with that was leaving the country and search for help here in Germany. So currently we live in Hamburg, and to tell you the truth, I'm not sure to get back home is the best way to continue our lives. From that perspective, we're going to stay here for a while.
Alona wusste, dass sie in der Ukraine nicht wirklich würde helfen können. Sie hofft, hier in Deutschland als Schauspielerin arbeiten zu können und die Menschen über den Krieg in ihrem Land aufzuklären, Spenden zu sammeln für die UkrainerInnen.
Я оказалась в Германии, потому что понимала, что в Украине оставаться очень опасно и что я не могу принести там свою пользу. Поэтому я решила переехать в Германию и я как актриса могу людям рассказать о войне, помочь, возможно, собрать какие-то донаты. Очень сложно судить о планах, потому что ты не знаешь, что будет дальше, ты не знаешь, что будет с твоими родными, не понимаешь, что будет с твоим домом и будет ли он у тебя вообще. И, наверное, ты живешь сегодняшним днем, читаешь новости и молишься, чтобы со всеми все было в порядке, и у тебя была бы возможность вернуться. И, наверное, просто каждый вот этот ты просыпаешься и надеешься, что у тебя будет возможность снова увидеть своих родных и увидеть свой дом. Поэтому о дальнейших планах сложно говорить, потому что ты не знаешь, что может произойти в каждую минуту.
Die beiden werden wohl erst einmal eine Weile in Deutschland bleiben. Pläne machen ist schwierig. Alyona beschreibt, dass sie sehr im Hier und Jetzt leben und hoffen, dass ihren Freunden und Verwandten in der Ukraine nichts passiert.
We covered with kindness and support by natives. So it feels more like a special period of our lives than an immigration. Of course, I miss my country. Sometimes I want to come back. But at the same time, like I said, this support and careness of Germans shows to me that there are no borders. There is something more. There are no difference between people all around the globe. And the world as it is much more wider and warmer than I thought before.
Не совсем часто ты задаешь вопросы, кто здесь ты, потому что в первую очередь ты чувствуешь себя в безопасности, и это уже тебе дает такую опору под ногами. Но еще мы часто работали с немецкими артистами, с Гамбургским университетом, с театром Wheels. У нас были проекты в 2018 году и в 2020 году. Мы ездили в Германию, они приезжали к нам, мы создавали спектакли, и сейчас скорее ты чувствуешь себя в семье, на проекте. Ребята нас приняли как родных, это Гриша Попов и Франси, они нам помогают, и сейчас мы творим вместе с ними, помогаем людям, и от этого ты чувствуешь себя дома. И сейчас, в принципе, у нас огромная европейская семья, которая нам очень и очень помогает.
Die beiden sind in allererster Linie froh, in Sicherheit zu sein. Kraft gibt ihnen jedoch auch, dass sie hier in Hamburg schon einige berufliche Kontakte und Freundschaften aus früheren Theaterprojekten haben. Sie sind nicht allein hier. Sie bekommen Unterstützung und können sogar wieder kreativ sein und an Bühnenprojekten arbeiten. Sie fühlen sich wie eine große europäische Familie, die sich gegenseitig stützt. Sie haben eine Perspektive.
To tell you the truth, there were no words to describe that feeling. I think I remember, like, I hugged my mom, and the last thing I remember crossing the border that I might never come back.
Надо было покинуть Украину, я чувствовала только страх, злость и огромную грусть. Было очень тяжело смотреть на родителей, они не хотят уезжать, у них нет такой возможности, и ты чувствуешь себя таким бессильным. Последние какие-то кадры — это вот глаза семьи. И такая вот огромная надежда, что, может быть, вот сейчас, вот пока я дойду до поезда, и это все закончится, вот сейчас что-то скажут, но потом ты уезжаешь, и у тебя огромная пустота, просто дыра.
Es war sehr schwer für die beiden, die Ukraine zu verlassen, über die Grenze zu gehen. Sie mussten ihre Eltern zurücklassen und sie wissen nicht, wann und ob sie sie wiedersehen werden. Es fühle sich so an, als sei ein großes Loch in ihr drin, sagt Alyona.
Wherever you are, I think you always have possibilities to integrate, to reach your highest dreams. Just push and work hard, you know. There are no languages impossible to learn. There are no people you cannot get acquainted with. So for me, it's not so important to live and work where you are born.
Мне кажется, совершенно неважно абсолютно, где ты находишься и на каком языке ты говоришь, потому что язык театра, он один. И мой прекрасный мастер, у которого я училась, всегда говорил о том, что актеру нужен коврик и зрители, и больше ничего. И мне кажется, что хороших актеров и хорошие спектакли, перформансы, мюзиклы мы прекрасно понимаем и без языка. Мы видим оценки, мы видим реакции, мы видим взаимодействие друг с другом, мы видим глаза, да, и как бы все становится понятно.
Alex und Alona fühlen sich nicht durch Sprachbarrieren eingeschränkt. Sie glauben, dass man sich überall einleben kann und dass es eigentlich auch eine allgegenwärtige Theatersprache gibt. Alonas Lehrer an der Schauspielschule pflegte zu sagen,
ein Schauspieler braucht nichts weiter als einen kleinen Teppich und Publikum.
Gutes Theater, eine gute Performance ist ihrer Meinung nach auch ohne Sprachkenntnisse verständlich und berührend.
In August I'm going to participate in rehearsal sessions of Carmen in Hamburg Staatsoper. So literally I'm already in if we talk about my occupation. And of course theater is what I want to do for my whole life. But now we're experienced that you never know what you're going to get in the future. So I'm prepared for everything. And I can tell you for sure I'm ready to do that work that I'll be invited for. So, yes, I want to continue working as an actor, but I'm ready for everything.
Я надеюсь, что мне удастся поработать. Ну и я ранее говорила, что у меня уже был такой опыт, и мне это очень нравилось, и хотелось, либо мне этого вообще, конечно, бы хотелось бы работать всегда, везде. Даже когда началась война, прошла неделя, и хотелось уже работать, говорить об этом. Поэтому однозначно да. И я очень надеюсь, что у меня будет еще очень-очень-очень много опыта и возможности себя попробовать и здесь тоже.
Die beiden hoffen auf jeden Fall, hier in Deutschland noch öfter auf der Bühne stehen zu können. Für Alex beginnen im August sogar schon Proben an der Staatsoper Hamburg im Stück Carmen.
Für MünchnerInnen, die hier zuhören, haben wir auch eine Empfehlung. Wer sich mehr über die aktuelle Lage, die ukrainischen Geflüchteten, aber auch ukrainische Sprache und Kultur informieren möchte, kann auf Instagram dem Profil Svoj folgen. Das verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Es ist eine Gruppe von Freiwilligen, die Menschen in der Ukraine und auch bei der Ankunft in München unterstützen. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei.
Ich frage mich, wie sich Therese dabei gefühlt haben mag, als sie München verlassen musste.
Ja, wo sie doch so stark in Bayern verwurzelt und mit ihrer Stadt verbunden gewesen ist. Auch dem süddeutschen Dialekt blieb sie ihr Leben lang treu. Michaela May hat uns doch darauf aufmerksam gemacht, dass Therese Giese die bayerische Färbung nie ablegte. Auch dann nicht, wenn sie in Zürich oder Berlin spielte. Das Bayerische war ein Teil von ihr und kam überall mit.
Sie hat zum Beispiel ja auch nie versucht, dieses R wegzukriegen. Es war ja ein bayerisches, wenn man so will, R. Und hat selbst in Berlin, wo auch immer sie gespielt hat, wurde diese Sprache akzeptiert.
Erika Mann hat das später sehr gut auf den Punkt gebracht.
Sie ist Münchnerin, die Giese. Und könnte hienieden nichts anderes sein. Urchiger. Bei aller klugen Differenziertheit geht's nimmer. Nicht zufällig hat Scheusal Adolf sie verehrt.
Wie erschreckend, wenn plötzlich jemand meint, entscheiden zu dürfen, wer was zu sein hat, wer dazugehört, wer sich als was zu fühlen habe.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das nach allen Seiten hin sehr kompliziert ist. Sie selbst fühlte, identifizierte sich als Bayerin, Münchnerin, fest verbunden mit der deutschen Sprache, die sie so meisterhaft beherrschte, dass sie die feinsten Nuancen der Persönlichkeiten ihrer Figuren damit ausdrücken konnte. Und dann erfasst der Nationalsozialismus den Großteil der deutschen Gesellschaft und plötzlich hat sie als Jüdin darin keinen Platz mehr. Von nun an fremd, falsch und in größter Gefahr in ihrer eigenen Heimatstadt, ihrem Zuhause.
Neben den politischen ImmigrantInnen gab es auch all diejenigen, die als Jüdinnen und Juden verfolgt wurden und deshalb fliehen mussten. Und natürlich gab es auch Fälle, in denen sich die Verfolgungsgründe jüdisch und politischer Protest überschnitten.
Die genaue Zahl jüdischer ImmigrantInnen können wir nicht herausfinden, weil weder deutsche Behörden noch jüdische Verbände umfassende Daten erhoben haben. Schätzungen zufolge haben im Zeitraum von 1933 bis 1945 zwischen 250 und 300.000 Jüdinnen und Juden und als solche Verfolgte Deutschland verlassen.
Es gab sowohl unter den als jüdisch Verfolgten als auch den politischen EmigrantInnen ja auch einige, die ihre alten Heimat komplett abschworen und mit Deutschland gar nichts mehr zu tun haben wollten, sich sogar weigerten, je wieder ein Wort in dieser Sprache zu sagen.
Was aber, wenn es deine Mutter- und Arbeitssprache ist? Ein untrennbarer Teil von dir? Therese Giese kehrte ja nach dem Krieg nach Deutschland zurück. Sie lebte und arbeitete wieder unter anderem in Berlin und natürlich in ihrem geliebten München.
Und sprach nach wie vor Deutsch mit bayerischem Einschlag. Der Zwiespalt war aber da. So schildert Monika Speer eine Begegnung aus der Nachkriegszeit zwischen Therese Giese und ihrem Bruder Siegfried, der ja ebenfalls eine sehr starke Verbindung zu Bayern und Deutschland gehabt hatte. Allerdings bis hin zur Verblendung. Er hatte, wie Therese es formulierte, nichts verstanden. Und jammerte nur darüber, was man im schönen München angerichtet habe, wie zerstört es nun sei.
Die beiden hatten keine gute Beziehung.
Aber dieser Zwiespalt, den kennen sicher so einige Menschen, wenn man gefangen ist zwischen den Identitäten beziehungsweise zwischen dem, was um einen herum passiert und was man nicht beeinflussen kann und seinen Gefühlen, also seiner Verbundenheit zu einem Ort, einer Sprache, einer Kultur, die eventuell widersprüchlich gegen jede Logik sich nicht sofort komplett ausschalten lassen.
Über diese komplexe Situation haben wir mit Jaroslava Gorobej gesprochen. Sie ist Schauspielerin und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Ihre Wurzeln sind ukrainisch und russisch.
Ich heiße Jaroslava Gorobej. Ich bin 30 Jahre alt und bin Schauspielerin. Meine Identität würde ich als russisch, ukrainisch, karelisch beschreiben. Also die Reihenfolge spielt hier keine Rolle. Ich bin in der Ukraine geboren, in Russland aufgewachsen und lebe schon seit über 16 Jahren in Deutschland. Als Deutsche könnte ich mich nicht identifizieren. Ich fühle mich eher als russische Ukrainerin oder ukrainische Russin, also beides. Und ein bisschen karelisch. Karelien ist eine Republik, die sowohl auf der russischen als auch auf der finnischen Seite sich befindet. Inwieweit berührt mich der Krieg? Also, ich habe neulich ein Interview geschaut mit einem berühmten russischen Regisseur und er wollte eigentlich Schlachtfeld sagen, hat aus Versehen Schmerzfeld gesagt, wenn man das vom Russischen ins Deutsche übersetzt. Pole Boja wollte er sagen und hat aber stattdessen Pole Boli gesagt. Und in dem Moment habe ich gesagt, das ist genau die Beschreibung von meinem Gefühl. Seit 150 Tagen ist in mir drin auch ein Kampf, also ich und auch ein Krieg. Der Krieg berührt mich und der ist schwierig zu beschreiben. Also Teil meiner Verwandtschaft lebt in der Ukraine und befindet sich in der Ukraine. Und Teil meiner Verwandtschaft lebt in Russland. Ich weiß nicht, wann ich beide Seiten irgendwann, also beide meinen Teile der Verwandtschaft, irgendwann ich sie wieder sehen werde. Ich habe einen russischen Pass, also kann ich nicht in die Ukraine. Und gleichzeitig habe ich Angst, nach Russland zu fahren, weil ich nicht weiß, was mich dort erwartet, weil ich nicht damit einverstanden bin, was gerade passiert, weil ich gegen den Krieg bin. Und in mir drin ist seit 24. Februar auch ein Krieg.
Bemerkenswert ist bei all dem, wie unfassbar viel Therese Giese in der Emigration gearbeitet hat. Wir erinnern uns. In München lief sie zwischen den Kammerspielen und der Pfeffermühle hin und her, und spielte in zwei praktisch gleichzeitig laufenden Vorstellungen. Und auch jetzt in Zürich im Exil schafft sie ein riesiges Pensum.
Ja, es soll so gewesen sein, dass sie jede Woche eine Premiere gespielt hat und sogar in den Aufführungspausen schon Text gelernt hat für die nächste. Wissen wir eigentlich, weshalb das Schauspielhaus so ein verrücktes Tempo abverlangte?
Naja, also es war wohl so, dass das zur Verfügung stehende Publikum in Zürich eher überschaubar war und man sich daher gezwungen sah, immer wieder neues Programm anzubieten. Das Schauspielhaus war ein Privattheater und war also auf den Ticketverkauf angewiesen. Wenn aber die nicht so zahlreichen ZuschauerInnen ein Stück einmal gesehen hatten, schauten sie es sich in der Regel nicht nochmal an. Ergo brauchte es konstant Nachschub.
Wow, also sehr viel Arbeit für die SchauspielerInnen.
Und eher geringe Entlohnung.
Aber keine der SchauspielerInnen beschwerte sich. Alle duldeten das hohe Pensum und die geringe Vergütung.
Wie auch, wo es keine Alternativen gab. Die EmigrantInnen waren froh, überhaupt noch in ihrem Beruf arbeiten zu können. Wusstest du, dass ausländische SchauspielerInnen in der Schweiz als SaisonarbeiterInnen galten?
Nein, ganz schön wackeliger Status.
Ja, absolut. Theoretisch war es sogar so, dass die EmigrantInnen alle 9 Monate zurück nach Deutschland hätten gehen müssen und dann wieder neu einreisen, um eine gültige Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Zum Glück war es dann irgendwann gelungen, diese Regelung auszusetzen. Aber andere Schwierigkeiten blieben.
Allerdings gab es auch einzelne Menschen, die nicht gleichgültig blieben und geholfen haben.
Monika Speer erwähnt in ihrem Buch den Züricher Verleger Emil Precht und seine Frau Emmy. Diese beiden hätten täglich am Bahnhof auf neu ankommende Geflüchtete gewartet und sich um die nötigste Hilfe gekümmert.
Therese Giese hat doch auch finanzielle Unterstützung bekommen. Für die Einreise ihrer Schwester Emmy war eine höhere Kaution fällig.
Genau, und eine wohlhabende Schweizerin bezahlte diese Kaution, um Irma nach Zürich zu holen. Therese erinnerte sich später:
Sie half, ohne viel zu fragen. Sicher, sie hatte das Geld. Aber andere hatten es auch und gaben keinen Franken her. Sie war wirklich sehr nobel. Woher hätte ich denn 10.000 Franken nehmen sollen? Wir verdienten wenig, Geld hatten wir alle nicht.
Nach Kriegsausbruch und der vorsorglichen Mobilmachung in der Schweiz 1939 wurden die Verträge aller EmigrantInnen gekündigt. Sie durften aber bleiben und weiterspielen. Ihre Gagen wurden jedoch auf ein Existenzminimum gekürzt.
Sie waren dennoch froh, wenigstens irgendeinen Halt zu haben. 1940, als es wieder danach aussah, dass die Schweiz ihre Grenzen werde verteidigen müssen, saßen die emigrierten SchauspielerInnen erneut auf gepackten Koffern. Ihre Verträge wurden wieder gekündigt. Eine Zeit lang gingen sie jeden Abend auf die Bühne und wussten nicht, ob sie nicht sofort nach der Vorstellung werden fliehen müssen. Vor jeder Aufführung nahmen sie provisorisch Abschied. Sollten die deutschen Truppen einmarschieren, wären die EmigrantInnen in größter Gefahr.
In dieser chaotischen und anstrengenden Lage ging die Premiere der Mutter Courage von Bertolt Brecht am 19. April 1941 über die Bühne.
Über dieses legendäre Stück werden wir in den kommenden Folgen noch ausführlich sprechen.
Genau, wir widmen uns einigen wichtigen Rollen in einer eigenen Folge. Wir schauen uns Mutter Courage, Claire Zachanassian und das Fräulein Dr. von Zahnt ganz genau an.
Wir wollten doch noch auf den Nachlass zurückkommen.
Ja, genau. Dafür haben wir auch alles noch einmal durchwühlt.
Wir wissen jetzt, was der Nachlass überhaupt enthält und wie genau er in die Hände von Renate Schmidt gelangt ist, die wir ja nach wie vor suchen.
Richtig. Es soll sich so zugetragen haben. Besagte Renate Schmidt spielte eine Vorstellung ihres Hommagestücks für Therese Giese und Fritz Kortner in München im Gasteig. Nach der Show kam eine ältere Ärztin aus Berlin, die ihrerzeit mit Therese Giese befreundet war, auf sie zu. Sie war wohl so berührt von der Darbietung, dass sie Renate Schmidt den englischen Pass von Therese Giese, ihr Türschild und einen Ausweis über die Zivilstandsverhältnisse, ausgestellt in Zürich, überreichte. Ein paar Tage später erhielt Renate Schmidt noch ein Paket mit weiteren persönlichen Papieren der Giese. Darunter Zeichnungen von Friedrich Dürrenmatt, die er für Thesi beschriftet hatte, ein Notizbuch und 43 kleine Kalendertagebücher aus den Jahren 1933 bis 1974.
Ja, das klingt doch nach einem sehr aussagekräftigen Material. Es ist doch viel erhalten.
Im Artikel wird noch erwähnt, dass Renate über dieses Geschenk sehr berührt gewesen sein soll und die Unterlagen wohl in ihrer Wohnung aufbewahren würde.
Mit Wohnung ist hier die Wurzerstraße gemeint, oder?
Ja, korrekt. Das war allerdings vor dem Brand, der 2019 stattgefunden hat und Renate Schmidt wohl zu einem Umzug gezwungen hat.
Unsere Suche geht also weiter.
Wir halten euch auf dem Laufenden. Abschließend möchten wir euch noch ein sehr besonderes Projekt empfehlen. Es heißt Archiv der Flucht und sammelt Fluchtgeschichten verschiedener Menschen, die im 20. und 21. Jahrhundert auf der Flucht vor Krieg, politischer, sozialer oder rassistischer Ausgrenzung und Verfolgung nach Deutschland gekommen sind.
Die MacherInnen beschreiben das Projekt als digitalen Gedächtnisort. Es ist für alle offen zugänglich. Man findet auf der Homepage eine große Auswahl an Gesprächen mit unterschiedlichen Menschen aus verschiedensten Ländern, die ihre Geschichte teilen. Ihr findet die Seite in den Shownotes.
Zu Flucht- und Opferschicksalen während des Nationalsozialismus im Besonderen gibt es ebenso sehr empfehlenswerte digitale Archive mit Fotos, Audio oder sogar Videointerviews. Die umfassendste Sammlung dieser Art ist das Visual History Archive der USC. University of Southern California Shoah Foundation.
Wurde dieses Projekt nicht von Steven Spielberg initiiert?
Ja, völlig richtig. Er hat während der Dreharbeiten zu seinem Film Schindlers Liste mit Überlebenden in Polen gesprochen und erfahren, dass diese gerne ihre Erinnerungen aufzeichnen lassen würden. Und so startete er 1994 eine gemeinnützige Organisation, die Survivors of the Shoah Visual History Foundation. Zwischen 1994 und 1999 zeichnete die Organisation um die 52.000 Interviews in 56 Ländern und 32 Sprachen auf. Ziel war es, die Lebensgeschichten der Überlebenden für die nachfolgenden Generationen als Unterrichts-, Ausbildungs- und Forschungsmaterial zugänglich zu machen. Seit 2006 gehört die Foundation zur Southern University of California.
Ein Großteil der Interviewten bilden jüdische Überlebende. Aber auch andere Verfolgte wie Sinti und Roma, Homosexuelle, ZeugInnen Jehovas, politisch Verfolgte und Überlebende der Eugenikpolitik wurden befragt und gefilmt. Außerdem enthält das Archiv auch Aussagen von HelferInnen und RetterInnen und inzwischen auch der Verfolgten und Opfer anderer Genozide.
Einen Vollzugriff gibt es für Studierende bestimmter Universitäten und Mitarbeitende bestimmter Institutionen. Es ist aber möglich, sich anzumelden und eine Auswahl der Interviews online anzuschauen. Das ist auf jeden Fall mehr als lohnend. Wir verlinken euch die Seite in den Shownotes.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis bald!
Diese Folge verlassen möchten wir mit den Worten von Wolfgang Krebs über Therese Giese.
Sie hat natürlich auch in einer Zeit, in der es ihr als Jüdin verboten war, in Deutschland aufzutreten, hat sie sich auf den Weg gemacht. Sie hat frühzeitig erkannt, dass es keinen Sinn macht, in diesem Land weiter zu sein und ist dann auch nach Zürich gegangen, ist ins Ausland gegangen, hat sich dort mit Künstlern ausgetauscht, hat Menschen gefunden, die mit ihr zusammen etwas gearbeitet haben und ist dann aber auch wieder versöhnlich nach Deutschland zurückgekehrt, hat in Deutschland eben sich auch irgendwie auch versöhnlich gezeigt, hat hier als Mutter Courage einfach so viele unglaubliche Dinge gemacht. Eben ich persönlich, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder so weiß, ich bin ja auf dem zweiten Bildungsweg gewesen und ich war im ersten Lehrberuf, war ich Postbote und natürlich habe ich mich damals, als sie auf die Briefmarke kam, Therese Giese, natürlich auch damit was näher beschäftigt mit dieser Frau. Das war für mich einfach damals erstaunlich. Die war da überall drauf als Schauspielerin auf der, was waren das, glaube ich, 80-Pfennig-Briefmarke.
Therese Giese und wir ist eine neunteilige Doku-Serie von Live Stories in Koproduktion mit dem Jüdischen Museum München.
Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Zurückgeben, der Brot Foundation und der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ.
Konzept, Skript und Redaktion Viktoria Lewowski und Tatjana Schöler.
Audioproduktion und Musik Dominik Euringer.
Cover Inga Kulig.
Eure Gastgeberinnen Viktoria Lewowski
und Tatjana Schöler.
Eine neue Folge erscheint jeden Donnerstag.